Morgen zusammen. Schön, seid ihr da. Das Thema: eine Nachfolge, die dich herausfordert. Und ich will gerade mit ein paar Fragen stellen, wenn es dich betrifft, darfst du die Hand aufhören. Bist du heilig und gerecht? Wer von euch ist ein Sünder? Jetzt spinnt es. Vielleicht hätte ich gerade noch etwas länger müssen. Nein. Wer von euch ist heilig und gerecht in Jesus? Wer von euch ist in Jesus? Also bist du heilig und gerecht? Dann merkt ihr, auf was ich raus will. Ich spreche nicht die Zustand an, sondern die Stand vor Gott. Paulus schreibt den Brief an die Heiligen in Ephesus, die an Jesus Christus glauben, und nicht an die Sünder in Ephesus, die an Jesus Christus glauben. Warum betone ich das gerade zum Start? Weil eben, wir haben eine Predigt, die uns herausfordern wird, und es ist extrem wichtig, aus welcher Perspektive wir das hören. Manchmal ist es so, dass man gewisse Sachen hört. Ich sage einer Person, hey, du musst das besser machen. Und je nachdem, wie du denkst, wie du welche Brille du durchsiehst, empfängst du das verschieden auf. Die einen nehmen das als Druck auf, die anderen als Inspiration. Darum, wenn du Jesus Christus im Leben hast, bist du heilig und gerecht. In ihm. Fazit, wenn Jesus dein Herr ist, dann bist du von Jesus nicht mehr zu trennen. Du bist nicht heute in den Gottesdienst gekommen, jetzt verbringst du Zeit mit Jesus, aber lass ihn auch wieder hier, wenn du wieder zurückgehst. Wenn Jesus dein Herr ist, bist du in einer ständigen Verbundenheit mit ihm. Und so ist dein Stand auch heilig und gerecht. Das ist der Fakt, dass du das bist, bedeutet, dass du auch zu ihm kannst reden, überall, wo du dich gerade befindest. Der Epheser-Text, den wir haben, ist Epheser 4, 17 bis Epheser 5, 20. Das sind ungefähr 28 Bibelverse. Ich werde nicht alles vorlesen. Ich empfehle euch aber, den daheim sicher auch nachzulesen. Ich werde hier und da ein paar Verse rausnehmen. Ich werde die Predigt aber anhand von diesem Text machen. Wir haben es gehört, Epheserbrief, Thomas hat es auch schon gut gesagt, er steckt voller Identitätsaussagen. Wir haben gehört, wir sind geschaffen zum Lob von Gottes Herrlichkeit. Wenn Jesus Christus in dein Leben ist gekommen, bist du gesegnet worden mit allem himmlischen Segen in Jesus. Du bist gerettet, du bezeugst den Herr, dass er dein Gott ist. Und das bedeutet, dass er seinen Geist dir geschickt hat. Und du versiegelt bist worden mit dem Heiligen Geist, als Zeichen, dass du mal eine Ewigkeit mit Gott wirst verbringen können. Du bist aus der Dunkelheit raus ins Licht gekommen. Du hast eine neue Identität in Jesus. Und nicht nur das, sondern du bist neu auch ein Teil von seiner Gemeinde. Das haben wir eindrücklich gehört. Du bist ein Teil vom Leib Christi. Ein Brand, neue Identität. Im Korintherbrief geht Paulus so weit, dass er sagt, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das ist entscheidend. Gehen wir in den ersten Text rein. Paulus sagt, darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf. Lebt nicht länger wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft. Deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus und sind zügellos und in ihrer Habgier unersättlich. Eigentlich ein mega krasser Text. Und es kann sogar sein, dass du heute zuhörst und du sagst, ich habe mich noch gar nicht für Jesus entschieden, aber so krass trifft es dann auch wieder nicht auf mich zu. Vielleicht auch ein bisschen Kontext. Wir haben auch noch das Privileg, dass wir in einem christlichen Land aufwachsen und unsere Werte sind auch noch gleich extrem christlich geprägt. Desto mehr entdecken wir eigentlich auch, dass es einen Wertezerfall gibt, immer wie mehr in unserer Kultur. Ein Mensch, den Gott nicht in seinem Leben hat, sagt, ich will selber bestimmen. Ich möchte selber mein Herr sein. Und ich will selber definieren, was für mich gut und schlecht ist. Was hast du mir schon zu sagen? Ich will bestimmen. Und das ist eigentlich genau die Herzenshaltung, die Paulus hier beschreibt. Du separierst dich von Gott und du fasst dein Herz an verhärten. Jesus hat man zwar schon gern, aber man hat vor allem einen Jesus gern, der vom Regenbogen daherkommt, Kumbaya singt und Herzli verteilt. Diesen Jesus hat man heute gern. Der Jesus, der für die Armen sorgt, der Gutes tut. Der Jesus, der dich betätschelt, wenn du dich wieder selber Sorgen über dich machst oder wenn du dich nicht gut fühlst über dich, kommt der Jesus schon gut. Aber es gibt keinen humanistischen Jesus. Jesus Christus kombiniert Liebe, das ist er, aber auch Heiligkeit und Gerechtigkeit. Jesus, wir können uns nicht auswählen, was wir für einen Jesus wollen. Wir können uns entweder an seinen Maßstäben ausrichten oder wir sagen, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Weil Jesus lässt sich nicht. Jesus lässt nicht mit sich spielen. Er ist der, der den Ton angibt. Habt ihr gewusst, dass heute in einigen Kreisen Christen als gefährlich betrachtet werden? Wenn du die Meinung vertrittst, es gibt nur Mann und Frau, bist du ein Hassredner. Früher war ich noch ein Moralprediger, heute bin ich ein Hassredner. Weil ich sage, gewisse Sachen gehen einfach nicht mehr. An Jesus, eine der ersten Predigten, die Jesus gehalten hat, war, kehret um, das Königreich Gottes ist nach. Das schneidet. Mir hat es herausgefordert. Wieso? Weil, wo Jesus Christus in meinem Leben ist, bin ich trotzdem von Gier manchmal noch getrieben. Manchmal will auch immer noch ich selber bestimmen. Und wir finden uns oftmals auch in diesem Clinch. Oftmals haben wir das Gefühl, yes, Jesus hat uns gerettet und wir finden uns in einem neuen Clinch. Und plötzlich können wir gut, aber wir merken, ah oh wow, da muss noch ganz viel geschehen in meinem Herz. Ich bin so daheim aufgewachsen, dass wenn wir die Wohnung verlassen haben, haben wir sie nicht abgeschlossen. Ich hatte zwar einen Schlüssel gehabt, aber wir sind relativ sicher aufgewachsen. Einige von euch haben das auch gemacht. Es hat natürlich auch immer die gegeben, die abgeschlossen haben. Vor allem die, die vielleicht unten in der Wohnung wohnen. Aber ich bin so aufgewachsen. Ja, wenn sie dann kommen, kommen sie. Ja, wirklich. Ich habe mich null Sorgen gemacht über das. Und dann bin ich auf Amerika gegangen und ich habe natürlich meine Schweizer Kultur. Ja, da passiert eh nichts. Ich hatte meine Schlüssel gehabt und nach dem dritten Mal einmal das Hausmeeting gehabt, fragte einer, wer ist eigentlich der, der das Haus nie abschließt, wenn er geht? Und ich habe gesagt, ja, wenn sie kommen, kommen sie. Nein, aber Fakt ist der, wenn Jesus Christus in dein Leben kommt, oder das ist eine Einladung, die er gibt, du kannst an ihn glauben, er kommt in dein Leben, er wird her und du wirst gerettet. Eine neue Schöpfung. Aber es ist nicht einfach so, dass du jetzt sagst, jetzt gehört er bald dir, du hast mich gerettet, ich bin aus dem Spiel draus, ich kann machen, was ich will. Nein, mit dem gibt dir Jesus auch einen Schlüsselbund. Und du kannst entscheiden, will ich die Türen offen lassen, will ich sie abschliessen oder besser auch, wem gebe ich die Schlüssel? Jeder von euch, der in einer Wohnung ist, hat entweder Familienmitglieder, die jeder einen hat. Wenn ihr in die Ferien geht, gebt ihr es vielleicht am Abwart oder einem Nachbar oder einem Familienmitglied. Und euch ist die Autorität gegeben worden, zu entscheiden, wem gebe ich die Schlüssel? Wer hat Zugang zu deinem Zuhause? Und ich werde das jetzt sogar brauchen, weil Paulus sagt Folgendes. Zu Jesus kommen ist die Einladung für dich. Aber wenn du zu ihm kommst, dann ist auch dort eine neue Kultur. Jesus gibt dir neue Schlüssel, eine neue Kultur, die du kannst verwalten. Und wo er sagt, hey, schau, du hast Verantwortung. Und es gibt gewisse, natürlich erklärt er auch, der Schlüssel wird für das gebraucht, der wird für das gebraucht. Er erklärt uns, fing mal aus im Wort, wie brauchen wir die Schlüssel, wie verhalten wir uns. Ein anderes Bild, um das zum Darstellen. Stell dir vor, du würdest, das gibt es zwar nicht mehr so, ein Königshaus. Und du würdest in das Königshaus hineinkommen. Das ist doch völlig klar, dass du dich mit dem auseinandersetzt, wie leben sie dort. Du willst ja am König gegenüber nicht ein Anstoss werden. Wenn ich in ein anderes Land gehe, in die Mission, möchte ich dieser Kultur nicht anstössig sein. Zum Beispiel, ich brauche jetzt nochmal Amerika. In Amerika, in gewissen Kirchen, geht es nicht, dass ich als Christ Alkohol trinke. Es wird einfach auch nochmal anders beurteilt. Und ähnlich ist es, wenn wir zu Jesus kommen, wo er sagt, hey, jetzt gehörst du zu mir, du bist eine neue Schöpfung, also gehören auch neue Eigenschaften dir. Im Epheser 4, 20 bis 25 sagt Paulus weiterhin, ihr habt aber bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa in seine Lehre unterrichtet worden? In der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist. Dann wurdet ihr auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen betrügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit, Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Du bist jetzt eben in dieser Familie und willkommen, neue Kultur. Er geht sogar weiter und gibt uns Warnungen, Paulus, wo er sagt, hey, jetzt, wo du zu Gott gehörst, gib dem Teufel keinen Raum mehr. Wer ist der Teufel? Das ist der Widersacher Gottes, er, der sich gegen Gott gestellt, gegen ihn erhoben hat und hat selber auch gesagt, ich will Gott sein. Und Jesus Christus hat ihn zur Schau gestellt, hat ihn besiegt. Und es ist seine Reaktion, weil er in Rebellion drin ist, geht er jetzt gegen uns. Weil wie kann er Gott schaden? Indem er uns attackiert. Und betrübt nicht den Heiligen Geist. Und wir sind darauf ausgefordert, Altes abzulegen. Also statt dass wir lügen, sprechen wir die Wahrheit. Statt dass wir zornig sind, sind wir versöhnend. Statt dass wir stellen, gehen wir eine ehrliche Arbeit nach. Die wissen, was ich meine. Aber hier ist auch wichtig zu sehen, wir machen das nicht einfach, weil man das so macht, sondern vergessen wir nicht, weil unser Stand neu ist. Ich lüge nicht mehr, ich möchte nicht mehr lügen. Oder ich bin herausgefordert, nicht mehr zu lügen, weil das nicht mehr zu mir gehört. Jetzt, wo du das Kind Gottes bist, ist das kein Teil mehr von dir. Aber ein neuer Teil von dir ist Wahrheit. Und darum gebe ich Wahrheit meinen Schlüssel. Darum gebe ich der Versöhnung neu meinen Schlüssel. Wieso? Weil das sind Charaktereigenschaften von Jesus, die ich jetzt teilhaben darf und Verantwortung habe, dass es in meinem Leben ist. Unser grösster Feind. Ich habe zwar den Teufel erwähnt, aber der Teufel nützt nur die Situation aus. Unser grösster Feind oftmals ist die Einstellung, die der Teufel hat. Ich will bestimmen. Und ihr merkt hier, Alt, Lügezorn, all die Sachen. Was haben die Sachen alle miteinander gemeinsam? Ich zuerst. Und Paulus sagt, das gehört nicht mehr zu dir. Genau durch solches Verhalten betrüben wir den Heiligen Geist und geben am Teufel Raum. Der Heilige Geist, wie sieht es aus, wenn er betrübt ist? Das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt. Weil oftmals kenne ich Betrübung von dem, was ich sehe, von Welt. Wenn ich etwas mache, was mir nicht gut tut, dann heisst es, du verdirbst deine Seele. Und dann habe ich immer gedacht, Gott ist sauer und hässig und schaut mich an und denkt, Versager. Wirklich, wenn ich es jetzt ausspreche, klingt es natürlich dumm. Aber es ist etwas, was wir oft denken. Wenn ich Leute begleite, ermutige sie oftmals, sprich aus, was du denkst. Und dann merkst du oft auch, wie dumm das eigentlich klingt. So eine Lüge. Wenn wir unsere Lügen auf den Bildschirm projizieren würden, würden wir lachen, weil wir denken, es ist so weird. Nein, der Herr ist betrübt, wenn wir in Sünde laufen, wenn wir nicht nach seiner Kultur gehen. Wieso? Weil er dir anschaut und denkt, ich habe dich für viel mehr geschaffen als das, was du bist. Als so, wie du dich verhaltest. Du bist mehr als das. Es betrübt ihn. Er sieht, wo du kämpfst, natürlich. Aber in seinem Denken ist auch, ich habe alles zur Verfügung gestellt, dass du so leben kannst, wie es mir gefällt. Epheser 5,1 fordert Paulus uns nochmal raus. Eben, ihr hört, es geht immer wieder zurück zu diesem Punkt. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und uns für. Habe ich richtig, den richtigen Text? Dann habe ich andere Übersetzungen, lese ich vorne mal vor. Ich sage Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem sein Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben und dies war für Gott wie ein wohlriechendes Opfer, an dem er Freude hat. Krass. Jesus, der Herrlichkeit hatte wie Gott dem Vater, legt alles ab, haltet nicht fest dran und gibt uns ein Vorbild in dem. Und jetzt sind wir herausgefordert, ahmet Gott nachher. Hier ist das, was mich getroffen hat in der Predigt. Das ist nicht eine Empfehlung. Das ist nicht so wie unsere Autobahnen, die eine Empfehlung von 120 km/h geben. Und wenn es mir passt, halte ich mich dran. Nein, das ist absolut. Das heißt, jetzt, wo du zu mir gehörst, gehört auch Nachfolge dazu. Es ist nicht mehr Leistung, die uns zu Gott anbringt, aber es ist Leistung, die aus der Beziehung und Verbundenheit aus Jesus kommt. Es ist nicht eine Empfehlung. Und es ist auch nicht ein, das ist mir angenehm, das nehme ich jetzt an für mich, das fordert mich raus, das nehme ich jetzt nicht an für mich. Meine These ist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, das ist zwar eines der schönsten Leben, du hast seinen Frieden, du hast seine Geduld, aber es ist auch eines der herausforderndsten Themen. Es ist eine Prüfung. Paulus sagt, es ist ein Wettrennen, wo es um einen grossen Preis geht. Und da müssen wir bis zum Schluss rennen. Er hat noch weitere Sachen, die sollen fernbleiben. Unzucht. Das Wort Porneia ist jede sexuelle Handlung außerhalb von Ehe. Ich lasse es mal so dastehen. Unreinheit. Gedanken abkoppelt von Gott. Pervertierte Gedanken. Sachen, die nicht zu ihm gehören. Die anderen könnt ihr lesen. Schändliches Geschwätz erkläre ich noch schnell wegen dem Ausdruck. Wenn man schlecht über andere lädt. Oder zweideutige Witze, Schadenfreude. Ich habe diese Wörter gewählt, weil die Paulus spezifisch anspricht. Und er fordert uns raus, und jetzt zieht an, nehmt an, Güte und Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit. Und wir sind wieder am gleichen Ort. Manchmal muss man gewisse Sachen einfach wiederholen. Warum ziehen wir Güte und Gerechtigkeit an? Warum wollen wir aufrichtig sein? Weil es zu dir gehört. Bedingung ist natürlich, dass du Jesus nachfolgst. Es gehört zu dir und darum zieh es auch an. Und das neue Denken, das wir herausgefordert sind, hat eben vielmals auch mit dieser Sicht zu tun, mit dem Identifizieren. Das bin nicht mehr ich und darum mache ich das nicht mehr. Jeder von euch würde sich fragen, wenn ich jetzt draußen nach der Predigt eine würde rauchen. Nicht, ich will niemanden fertig machen, der rauchen muss, der abhängig ist, aber der hat mich kennengelernt als einer, der das nicht macht. Ist jetzt mein Körper, mein Tempo, meine Lunge. Und wenn ich jetzt plötzlich rausgehe und das mache, eure Gedanken würden auch sein, das gehört nicht zum Dave. Und so möchte ich, oder sind wir herausgefordert, prüfen wir, was zu uns gehört und was nicht. Eben, wie machen wir das? Wie tun wir Güte und Gerechtigkeit anziehen? Wie wollen wir aufrichtig sein? Und da habe ich noch ein paar praktische Sachen, die uns helfen werden. Finden wir alles in dieser Textstelle? Wie? Paulus sagt, prüft, was Gott gefällt. Hast du dir schon mal Zeit rausgenommen und Gott gefragt, Gott, lebe in deinem Plan, in deiner Absicht, die du für mich hast? Sind die Freunde, die ich Zeit mit ihnen verbringe, gute Freunde? Beeinflussen ich sie oder beeinflussen sie mich? Was willst du? Da lohnt es sich wirklich mal, einfach ruhig zu werden. Oder heute im Lobpreis, im längeren Teil. König David geht so weit, wo er sagt, oder Gott prüft du mich, zeig mir, wenn etwas in meinem Herz ist, das wegführt von dir. Denn ich will dir dienen. Deckt auf, wie ihr ihre Sünde lebt. Paulus sagt sogar, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, habt keine Gemeinschaft mehr mit der Dunkelheit. Weil alles wird schlussendlich vom Licht offenbart. Was heisst, wie kann man aufdecken? Ich gehe vielleicht mal wirklich bei jemandem beichten. Oder ich sage, hey, ich struggle mit diesem Thema. Aber nicht nur das, zum Beispiel auch bei Arbeit, bei sozialer Ungerechtigkeit, wenn Leute lästern über jemand anderes. Dann bist du dazu aufgefordert, einen Stand einzunehmen und zu sagen, ich mache hier nicht mit und ich finde es nicht cool, was ihr macht. Das dürfen wir auch mal nehmen. Seid weise, wie ihr wandelt. Die merken, vieles geht aufs Denken zurück. Ich begleite mittlerweile ganz viele Leute, die mit dem Thema Pornografie unterwegs sind und damit kämpfen. Und ein Verhaltensmuster, das ich immer wieder begegne, ist, dass sie dass aus einer unweisen Handlung herauskommt sind. Wie meine ich das? Zum Beispiel kenne ich jemanden, der immer wieder am Abend spät schwach wird und Pornografie konsumiert. Und als ich nachher gefragt habe, was ist das Problem, fing ich heraus, die Person trinkt am Abend spät einen Kaffee und kann nicht einschlafen. Ist Kaffee trinken schlimm? Ist es für die Person weise in diesem Moment? Paulus sagt, hey Leute, schaltet den Kopf ein. Seid weise. Es gibt natürlich auch andere Beispiele. Es gibt Leute, die machen es mit den Filmen oder Medien. Hey, kein Problem, verbringe aber nach stundenlang in den Medien und irgendeinmal ist deine Verteidigungswand oder dein Gewissen so geflutet von Eindrücken. Und jetzt musst du es noch mit einem Kick beenden. Es gibt ganz verschiedene Varianten, aber wir sind herausgefordert, seid weise. Kauft die Zeit aus. Verbringe Zeit sinnvoll, simpel. Das geht wieder zurück zum Prüfen, was Gott gefällt. Zara und ich haben uns ein neues Ziel gesetzt, weil für uns zum Beispiel Umgang mit Medien auch schwierig ist. Wenn du zur Generation Z gehörst, das ist zwischen 30 und jünger, aber ich weiss, es betrifft ältere Leute, dann bist du einfach betroffen von einer Medienwelt, die dir extrem viel bietet. Wo um einiges spannender ist als viele Leute oder spannender ist als gewisse Situationen. Es ist tough, aber so denken viele. Es gibt junge Leute, die können die Eltern nicht mehr grüssen, weil sie auch sozial nicht mehr wissen, wie. Es ist ihnen unangenehm. Das geht mir manchmal schon so. Aber wir haben uns ein neues Ziel gesetzt. Wir haben gesagt, unter der Arbeitswoche, wenn wir heimkommen, die ersten 1,5 Stunden nutzen wir sinnvoll. Das ist mega einfach. Aber wir haben vorher immer probiert, ja, wir wollen das nicht mehr tun, wir wollen das nicht mehr tun, wir wollen das nicht mehr tun. Und plötzlich finde ich mich in einem Heim voller Regeln, wo ich mich nicht kann. Am Schluss schaffe ich es eh nicht. Aber irgendwie klappt das mit sinnvoll Zeit für Zeit nutzen, weil du weißt für dich auch, was sinnvoll ist, oder? Als Resultat haben wir seither, also wir machen es noch nicht extrem lang, aber seither haben wir immer mehr länger sinnvoll genutzt als sonst. Und die Band darf jetzt vorkommen und eine letzte Herausforderung, die wir haben oder wie wir das anziehen können. Wo zu dem Kind Gottes sein gehört, ist Lobpreis. Anbetung. Paulus sagt, hey Freunde, wenn ihr mit Gott unterwegs seid, habt ihr ein Anrecht und ein Privileg, euch immer wieder zu füllen lassen vom Heiligen Geist. Es ist nicht so, dass ihr jetzt allein unterwegs seid. Jesus sagt nicht, jetzt seid ihr gerettet, hier ist der Schlüssel und ich helfe euch nicht mehr. Nein, es ist ja Gott, der uns unterstützt. Es ist seine Gnade, die uns hilft. Und er sagt, er füllt mich durch den Heiligen Geist. Und ich weiß nicht warum, aber Gott hat entschieden, in unserem Lobpreis zu wohnen. Und er sagt, hey, richtet euren Fokus auf mich. Singen Psalmen untereinander, ermutigt einander. Lobpreisen den Herr. Priorisiert mich. Wieso? Weil wir zum Lob von seiner Herrlichkeit geschaffen wurden. Und im Lobpreis und ihr Anbetungen kommen wir in die Bestimmung, die Gott für uns hat. Und mit diesem Gedanken möchte ich mit euch in den Lobpreis hineingehen. Es ist vieles gesagt worden, für ein paar Leute sogar zu viel. Aber fragt jetzt auch Gott, Jesus, was willst du aufzeigen in meinem Leben? Wo lebe ich noch nicht in dieser Kultur? Oder welchen Bereich hat dich challenged und herausgefordert? Und dann teile es mit jemandem. Stoppst du da im Lobpreis neben dir an? Oder nimmst du ein Gebet in Anspruch? Oder vielleicht sogar stehst du im Lobpreis auf und stehst raus und draussen haben wir ein paar mega coole Bilder von unserem Zeichnungsteam, prophetischen Malen, wo einfach auch noch auf künstlerische Art mega kraftvoll ausdrücken, über was wir geredet haben. Und nehmt noch kurz Zeit, du kommst von Gott. Jesus, was habe ich in meinem Leben, das eigentlich gar nicht mehr zu mir gehört? Und was gehört zu meinem Leben, das ich noch gar nicht angenommen habe? Ich bete zum Schluss. Jesus, ich danke dir für das Privileg, dich zu kennen und dir nachzufolgen. Jesus, du siehst, wo wir stehen. Wir sind versucht, auf dieser Erde immer wieder zu bestimmen. Wir wollen immer wieder fahren. Wir wollen immer wieder die Steuerrad übernehmen. Aber Fakt ist, dass du die Steuerrad hast. Und danke, führst du uns an einen Ort an, wo wir dir mit aufrichtigem Herz nachfolgen können. Ich danke dir, hast du uns berührt, hast du uns auf eine gute Art und Weise herausgefordert. Und ich danke dir, Vater, dürfen wir auch zu dir ankommen, jederzeit. Du stossest uns nicht ab. Du hast Freude, wenn wir zu dir kommen. So bete ich, Herr, komm da die Drehe im Lobpreis und tu da, was nur du kannst tun. Wir lieben dich. Amen.